der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 713. Heute mit dem Rückblick zu WWE Clash in Paris. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, liebe Leute, wenn ihr es hier am Montag seht und beim Livestream dabei gewesen seid, long time no see, was? Dankeschön an alle, die dabei gewesen sind. So ein launiger Abend, den ihr da mit mir verbracht habt. Hat sehr viel Spaß gehabt und ich hoffe, ihr hattet auch viel Freude dabei. Und ja, Kai, Clash in Paris, was, wir haben schon über die Vorfreude gesprochen, die war eher so mittel. Was man aber sagen muss, also Stimmung war in der Bude, oder?
Ja, also das ist ja natürlich bei einer Europashow auch, steht ja außer Frage. Also auch wirklich jedes Mal, wenn ich das gucke und wirklich seien es irgendwie Konzerte oder sowas, also sogar so dieses Taylor Swift-Thema oder sowas in Gelsenkirchen und seien es Wrestling-Shows oder auch eine EM, können wir nicht einfach immer alles in Europa machen? Also es ist doch alles immer viel besser. Alle Leute sagen dann, Mann, da ist die Stimmung ja viel geiler.
Ja.
Sogar in so Städten wie keine Ahnung wo. Also das ist alles viel angenehmer. Und jetzt auch da in Paris, klar, weil einfach, dann kommen da auch mehr Leute hin. Da sind nicht nur Franzosen. Das ist so dieses klassische, ey, jetzt ist mal hier irgendwo in der Nähe. Dann bin ich da und auch da siehst du wieder diese witzige Frankreich-Choreo mit der Flagge, da mit den Sitzdingern, die sie hochgehalten haben, diesen Papierteilen.
Ja.
Also ich habe es angemacht und habe mir gedacht, ey, es ist halt so viel geiler. Ne? Es macht so viel mehr Spaß als irgendwo in so einer Ami-Stadt, wo es egal ist.
Ja, und anscheinend haben auch die Bühnenkonstrukteure von WWE ein bisschen mehr Bock, wenn sie hier rüberkommen. Was war denn mal das für eine coole Stage, bitteschön, mit dem Eiffelturm in der Mitte und die Screens drumherum? Also da hat man sich mal wieder richtig Mühe gegeben. Wir haben auch im Chat gesagt, so boy oh boy, also das sieht ja mal richtig geil aus, die schönste Stage bei einem kleineren PLE seit, ich weiß nicht wann.
Ja, also es ist halt wirklich traurig, ne? Weil das zeigt auch wieder so dieses, das wäre drin, wenn man sich, falls man sich mal Mühe gibt, ne? Also das zeigt eigentlich eher, also was wir alles bekommen könnten, wenn es nicht immer so ist, ja, Kosten nutzen, da benutzen wir die Stage ja nur einmal, was soll ich denn da so einen Video-Eiffelturm bauen oder sowas? Das ist halt wirklich, ist schade.
Also mich würde da die Motivation hinter interessieren. Hat Paris mehr bezahlt? Hat hier Riyadh Seasons mehr bezahlt? Warum war das da so und warum ist das woanders nicht? Das fände ich eher mal das Interessante. Also irgendwie muss man auf die Idee gekommen sein. Ach guck mal, wir haben ein paar Groschen übrig. Wir bauen mal so einen Eiffelturm da in die Mitte aus Spaß, einfach weil es geil ist. Naja. Ja. Lass uns mal so stehen. Ansonsten natürlich neuer Monat, neues Glück hier an der Stelle. Wenn ihr uns mögt, wenn ihr uns gerne häufiger in eurem Leben haben möchtet, dann schaut natürlich gerne bei Patreon, Steady, bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. Das haben zuletzt auch wieder einige liebe Leute getan. Dankeschön dafür an der Stelle. Im Speziellen an den Alexander und an Buffy, die beide bei Steady Jahresmitgliedschaften abgeschlossen haben. Also schaut da rein. Schön. Gerade so diese Jahresgeschichten geben uns eine gewisse Planungssicherheit, dass wir bestimmte Dinge wie Livestreams, wie Equipment, wie generell die Kosten für den Podcast, die übrigens auch natürlich stetig steigen, wie alles, ne? Schöne Grüße an Spotify an der Stelle, was so die Abo-Erhöhungen angeht, ne? Da steigt alles, damit wir einfach eine Planungssicherheit haben. Deswegen unterstützt uns da natürlich gerne, wenn es euch möglich ist, einfach damit wir dieses wunderbare Projekt auch jetzt hier im 10. Jahr durchziehen können. Ja, Kai, wir haben über Stimmung gesprochen. Kommen wir doch mal zu den Matches hier, ne? Wir haben das Opening Contest, wir haben es ja schon ein bisschen gemutmaßt, den Tribal Chief gegen den Tribal Thief bekommen hier. Roman Reigns gegen Bronson Reed, der eine mit der Ula Fala, der Doppelten, mit der Schwarzen und der Roten und der andere mit der Shula Fala, mit dem Weißen und den Schwarz-Roten. Wir haben im Vorfeld ein bisschen spekuliert darüber, wie schafft man es, dass Bronson Reed in diesem Match nicht schlecht aussieht, weil wir waren uns beide sicher, nee, der Roman, der macht das. Hat man es seiner Meinung nach geschafft, dass ein Bronson Reed hier nicht zu schlecht aussah?
Ja, ich finde, man hat sogar sehr, sehr gut geschafft. Also gerade auch, wenn man daran denkt, wie größere Aktionen auch wirklich mehrfach gekontert wurden. Ne, dieses klassische, er bereitet sich auf den Gegner vor, hat auch Paul Heyman an seiner Seite. Wenn hier irgendjemand Roman kennt, dann ist es natürlich Paul Heyman. Du hast dann irgendwie zwei Spears, die gekontert wurden. Einer mit so einem Dropkick, recht kompromisslos. Das andere Mal, dass der Spear so abgefangen wurde in so einer Art, weiß ich nicht, Neck-Chokehold oder sowas. Direkt rein in die Powerbomb. Und das hatten wir halt immer häufiger, dass auch so die großen Aktionen von Roman, also auch irgendwie so ein Drive-By, ein Superman-Punch, immer wieder gekontert wurden von einem Bronson Reed. Und auch hier ganz klar, was wir auch spekuliert haben in der Preview so ein bisschen, es gab sehr viel Offense für einen Bronson Reed. Also wirklich sehr viel Offense, sehr harte Offense auch, Near Falls. Also man hat sich hier sehr viel Mühe gegeben, Bronson Reed trotz der Lage extrem stark auszusehen.
Aussehen zu lassen, genau.
Aussehen zu lassen, ja.
Deutsch. Ja, nee, war auf jeden Fall so. Sehe ich ganz genauso. Man hat eine lange Dominanzphase auch von einem Bronson Reed zugelassen. Das ging ja quasi damit los, dass Roman ihn hier in den Fallaway Slam ja nehmen wollte, in Samoan Drop. Und das fand ich allein auch schon ein imposantes Bild. Da versucht er ihn hochzustemmen quasi. Und natürlich dank HD-Fernsehen sehen wir jede kleinste Muskel und jede kleinste Pore, wo du wirklich sehen konntest, so wie Roman die Muskeln anspannt und irgendwann dann verliert er eben das Gleichgewicht, fällt vorne über. Und ja, wie du schon gesagt hast, ne, es war nicht immer schön, was ein Bronson Reed gezeigt hat, ne, aber es war zumindest effektiv. Also es waren da immer die Schläge am Boden oder einfach nur Headbutts. Und ja, wie gesagt, die Härte war halt immer da. Und Roman ist doch auch, hat auch natürlich da ordentlich einstecken müssen. Nicht nur diese großen Aktionen, sondern natürlich auch, es gab ja auch mehrere Versuche für die Tsunami-Splashes, Kai. Ich meine, die haben wir später auch noch bekommen, aber auch das haben wir natürlich da gesehen, ne?
Ja, das stimmt. Also generell natürlich auch Roman war dann auch dann teilweise, hat man sich auch verkauft, irgendwie damit beschäftigt, dann erstmal dann zu überleben in dieser Dominanzphase. Aber es war trotzdem so, dass auch immer die großen Aktionen nicht zu 100% durchgegangen sind, ne? Wie du eben sagst, die Tsunamis, dann wird auch hier und da mal ausgewichen, dann ist Bronson Reed selbst drauf gelandet. Dann sollte es nochmal einen Tsunami geben. Dann hat Roman ihn gepackt und vom Top Rope geschmissen. Also natürlich, dass auch da natürlich Tsunami auch als Move so ein bisschen protected wird, weil du kannst auch nicht sagen, okay, ich springe jetzt hier 5 Tsunamis und dann verliere ich am Ende trotzdem. Du kannst auch sagen, gut, ich springe halt 1, 2, es reicht nicht, ne, weil das ist ja auch generell so eine Sache, die sich durch die ganze Show zieht, dass hier ein Finisher nicht reicht. Und so ist es dann okay, aber dann könntest du trotzdem auch sagen, okay, hier kommt jetzt nicht jeder einzelne Tsunami durch, weil Roman natürlich auch kontert. So, der hat ja auch schon ein paar Matches mal gewrestelt.
Der hat auch schon ein paar Mal gecatcht, ganz genau. Nein, da waren natürlich dann auch, gerade gegen Ende, ja auch so ein paar, du hast die Konter angesprochen, aber auch dieser Moment, zum Beispiel, als dann Bronson Reed den Suicide Dive nach draußen dann doch zeigen konnte und dann eben im Ring, wo dann Roman nochmal zurückgekommen ist und schlussendlich dann doch noch diesen Samoan Drop, den er anfangs nicht durchziehen konnte, hat er dann durchgezogen und dann gab es den Spear zum Abschluss. Es war ein langes Match, muss man an der Stelle mal sagen, mit über 20 Minuten. Und wir waren so ein bisschen geteilter Meinung. Also die erste Hälfte war so ein bisschen zäh, aber eine schöne kleine Geschichte, die erzählt worden ist. Zweite Hälfte war dann stärker, wo dann auch die Bomben ausgepackt worden sind, wo auch ein Roman mehr in Fahrt gekommen ist. Ich war aber insgesamt positiv von dem Match überrascht, sowohl was so die Geschichte anging, als auch was das gesamte Drumherum, die Action anging. Also das hat für mich dann schon so gepasst. Man hat natürlich auch noch so Story-Tease gehabt, dass dann Bronson hier den Schuh ausziehen will und Roman kickt ihn weg und so. Hat man auch mit eingebaut. Also ich war ganz, ganz positiv überrascht von dem Match. Wie ging's dir da?
Ich war eigentlich auch positiv angetan. Ich finde trotzdem, gerade wenn man jetzt noch betrachtet, was auch noch danach kommt alles, muss das Ding nicht 22 Minuten gehen. Ich finde auch so mit 18 wäre das auch in Ordnung gewesen, weil ich habe mal so grob geguckt. Klar, natürlich am Anfang der Show hast du erstmal, oh, hier, da ist Clash in Paris, das sind die Matches auf der Card, coole Grafiken. Generell die Grafiken zu der Show haben mir auch gut gefallen, um das nochmal zu erwähnen, mit diesem Starry Night oder wie das Ding heißt. Trotzdem, als dann das kommt, also weil, pass auf, Roman, ne, es soll Tsunami geben, ne, haut einen runter, es gibt diesen Avalanche Samoan Drop vom Top Rope, es gibt einen Spear und Roman macht erstmal den Sack zu und hat gewonnen. So, das schon mal als erstes, ne. Dann holt er sich seine Schuhe wieder, feiert ein bisschen, schmeißt sie auch mal in die Crowd rein, hier nochmal ein bisschen mit Unterschrift, hat auch ein bisschen gedauert, weil sie erstmal eine Schere besorgen mussten.
Um erstmal erst noch Paul Heyman oder noch was abbekommen, der hat erstmal seine Schuhe gar nicht wiederbekommen, bei Paul Heyman hatte er ja die Schuhe.
Stimmt, ja, dann war es andersrum. Stimmt, klar, macht natürlich Sinn, genau. Weil erst, genau, ging er wieder in den Ring, um dann Paul Heyman auszuchoken, auch da. Paul Heyman länger durchgehalten als Gunther bei Jey Uso, muss man sagen.
Selber habe ich übrigens im Livestream gesagt.
Okay, guck mal, zwei dumme, ein Gedanke. Also choke dann auf jeden Fall Paul Heyman out, was auch ein cooler Moment war, muss man ja sagen, ne? Weil natürlich das klassische, only here, I love you, my tribal chief und alles, once in die Luft. Cooles Ding. So, dann geht er aufs Pult, Schuhe, zack, ab in eine Crowd rein, freuen sich alle und wird dann umgespeert auf diesem Tisch. Sprung vom einen Tisch auf den anderen von Bron Breakker. Yes. Das Ding geht durch den Tisch durch, sieht sehr, sehr geil aus. Und dann gab es halt wirklich nochmal den Beatdown, ne? Also dann gab es Spear und nochmal Tsunamis und hin und her. bis dann,
Tage sogar, ja.
Ja, beziehungsweise erst ist es dann ja so, dann gehen halt die Bösen, geht The Vision raus und Roman kämpft sich wieder hoch und läuft raus, ne? Dann gibt's wieder einen sehr geilen Spear von Bron Breakker. Der Mann hat wirklich die besten Spears, meiner Meinung nach. Also, der springt wortwörtlich in dich rein.
Ja.
Das ist verrückt. Und dann gibt's nochmal Tsunamis und Tsunamis. Und dann kommt eben diese Trage, auf der Roman fixiert wird. Und dann ist es, ja, okay, gut, jetzt der Mann ist tot. Ja, ich weiß, der muss Street Fighter filmen und deswegen müssen wir ihn jetzt rausschreiben, ne? Und dann gibt's nochmal Tsunamis und Attacken, bis dann noch Jey Uso kommt und ein Safe machen möchte. Also, dieses ganze Drumherum. Da waren wir irgendwie schon bei 55 Minuten auf der Uhr. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Weil das hätte jetzt nicht alles so lange gehen müssen. Und ja, natürlich, du musst jetzt irgendwie erklären, dass Roman raus ist, weil er eben Street Fighter filmt. Aber ja, ich habe schon gecheckt, der Mann kassiert jetzt irgendwie 3 Beatdowns, damit wir es auch alle glauben, dass er jetzt nicht mehr da ist. Das war so im Großen und Ganzen gesehen, war es dann wirklich sehr lang.
Ja.
Zu lang.
Ja, man hat sich auch, der Roman Entrance per se ist ja schon mal lang. Dann hat man auch am Anfang sehr viel mit der Crowd gespielt. Dadurch ist das Match auch so lang geworden. Dann hat man ja, wie gesagt, auch noch diese Jubelsequenz von Roman sehr in die Länge gezogen, indem man da, wie du schon gesagt hast, die Schuhe noch unterschrieben hat, ins Publikum geworfen hat. Es werden sich garantiert ein paar Leute in der ersten Reihe geärgert haben, dass sie, ja, die anderen Schuhe nicht mehr bekommen haben, die Roman da reingeworfen hat. Und dann auch dieser Beatdown, dass man auch dann Roman nochmal die Chance gegeben hat, wieder aufzustehen und dann nochmal einen nachzusetzen, sozusagen, um ihn zu verletzen. Das war ja dann die Geschichte hinten dran. Na, auch ein Jey Uso natürlich angeschlagen, dann durch den Spear, den er von Bron Breakker hier eingesteckt hat. Ja, es war ein bisschen lang. Es war ein bisschen lang und ausufernd. Was ich ganz interessant fand, war natürlich, wenn man sich so ein bisschen in der deutschen oder in der europäischen Wrestling-Szene auskennt, wer da alles so als Securities mit dann dabei gewesen ist.
Ja.
Da von Robert Dreisker über Peter Tihani, Joseph Fenech Jr. war dabei und die Sanitäterin, die gleich zweimal dabei gewesen ist, auch eine Wrestlerin, das ist Calypso, die mit dabei gewesen ist. Also das war ganz interessant da zu sehen. Aber trotzdem, ja, hier das große Follow-up war natürlich einfach nur, um Roman rauszuschreiben. Mal gespannt, wann wir ihn dann wiedersehen, ob es dann eher Richtung Survivor Series schon geht oder weiß nicht genau, wie lange die Dreharbeiten dauern, aber ich denke mal so 2, 3, 4, 5 Wochen.
Ich habe irgendwas gelesen, um 2 Monate rum oder so.
Ja gut, dann sind wir schon bei der Survivor Series fast durch. Yes, also ich mochte es aber ganz gern, dass man hier dieses Board hier noch so eingesetzt hat, dass er quasi festgeschnallt worden ist. Ich habe im Livestream noch gesagt, wisst ihr, was ich jetzt witzig fände, wenn die beiden das Roman mit dem Brett draufnehmen würden und gegen die Rindpfosten schlagen, wie mit Big Show und Ray damals.
Mit Rey Mysterio, genau.
Ja, hat man nicht ganz gemacht, aber trotzdem hat es dann nochmal ordentlich Wucht gegeben. Und um das abzuschließen, dann dieses Thema, dann gab es ja auch noch eine Backstage-Szene, wo dann Adam Pearce sich hier mit den beiden, also mit den beiden Bösen, mit Braun und Bronson auseinandergesetzt hat. So, und nach dem Motto, ey, das könnt ihr nicht machen, der ist verletzt. Und dann haben die gesagt, ja, aber der hat doch auch den Paul verletzt. Und dann hat er Adam Pearce eben gesagt, nee, jetzt reicht's mir hier, ihr seid jetzt banned from ringside. Was natürlich dann wiederum die Frage aufgeworfen hat, ach, der arme Seth Rollins, der Paul ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Braun und Bronson, die dürfen nicht. Muss der jetzt alles allein durchstehen hier gegen die 3 Babyfaces, die sich nicht ganz einig sind. Naja, das ist nämlich dann die Geschichte hier gewesen, die dann quasi immer in den Skits dazwischen nochmal präsentiert worden sind. Weiter ging es dann mit einem Match, was noch am Freitag auf die Karte gekommen ist. Wer gehofft hat, es wird Drew McIntyre gegen Randy Orton, der hat ein bisschen geweint wahrscheinlich, weil es war mal wieder ein Sponsored-Match. Wir haben den Titelkampf um die WWE Tag Team Titles. Die Wyatts, also die Wyatt Six, Joe Gacy, Dexter Loomis, begleitet von Uncle Howdy, Eric Rowe und Nikki Cross, treffen hier auf die Street Profits, Angelo Dawkins und Montez Ford, die sich ja noch den Title-Shot sichern konnten. Man wird aber den Verdacht nicht los, dass das eigentlich nur da gewesen ist, damit die Street Profits hier im Borderlands 4 Monturen auftreten können, oder?
Ja, also ich war dann recht froh, dass es dann trotzdem im Match selbst irgendwie egal war. Also dass es wirklich war, hier ist der Entrance und dann ist gut, ne? Aber es war so ein Mittel-zum-Zweck-Match. Man hat sich auch so ein bisschen versucht aufzubauen, als dann auch bei SmackDown dann Bo Dallas aufgetaucht, also nicht Uncle Howdy, sondern wirklich Bo Dallas. Dann versucht er da den Street Profits auch so ein bisschen ins Gewissen zu sprechen. Und sagen so, ja, hier, guck mal, hier bei euch läuft da auch nicht alles so toll, bla bla bla. Es war recht Standard, muss man sagen. Ich finde diesen ganzen Street Profits-Charakter, das macht einfach alles gar keinen Sinn mehr, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Weil die haben ein neues Theme bekommen, weil sie dann Heels sind. Theme vorher war schon ein Banger, muss man sagen. Und jetzt sind sie eigentlich doch wieder großteils Faces und machen da auch ihre Crowd-Interaction mit. So, dann noch, lass doch das alte Theme, was 10-mal besser war als das neue. Dann muss noch mal ein bisschen kurz damit gespielt werden. Ah ja, guck mal, die sind sich ja uneinig und da gibt's so fast eine Streitigkeit zwischen den beiden.
Ja.
das kann man jetzt wieder aufgreifen. Im Endeffekt ist es aber auch egal, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Also das Match an sich war besser als das Ganze drumherum. Also, weil das war eine launige Sache, das war Spaß, es hatte coole Aktion. Ich bin auch immer erstaunt, wie souverän auch hier so ein Joe Gacy wrestelt, weil der hat ja gerade auch bei NXT, so, der hatte irgendwann seine 10 Moves und das war dann okay. Aber auch hier, ich finde, der hat sich recht gut etabliert in dieses Main Roster Wild Six Geschehen. Muss ich nochmal irgendwie lobend erwähnen, weil ich war lange Zeit wirklich gar kein Fan von dem. Weil das Problem war so, ja, der hatte 2 Moves, dann hatte er irgendwann 3 Moves. Also Verbesserung. Das war das, was ich bei Jade Cargill übrigens nicht sehe.
Ja.
Um da mal so einen Vergleich zu ziehen. An sich, du hattest eine coole Aktion drin, die Crowd ging auch mit. Wie gesagt, mich nervt es, dass die Street Profits so unkonsequent sind, weil dann streiten sie sich, aber da muss trotzdem noch Angelo Dawkins sein Ronaldo-Hü machen, weil es einfach witzig ist. So, es macht alles keinen Sinn.
Ja, nicht so richtig. Ansonsten, ich fand gerade die erste Hälfte war so ein bisschen Standardkost, ne? Längere Isolationsphase natürlich hier von Montez Ford ordentlich durchgeknetet worden ist, dann irgendwann Angelo Dawkins rein und hat dann aufgeräumt. Und natürlich am Ende war es ja dann auch sehr viel Overbooking, muss man so ausdrücken. Also sehr viele Eingriffe, sehr viel Chaos. Dann eben auch mit den Wild Six, wo ja quasi jeder mal irgendwie mit dabei gewesen ist. Es fing dann irgendwie an mit Nikki Cross, die, meine ich, Montez Ford am Fuß festgehalten hat, als der wieder in den Ring zurück wollte. Als die Street Profits quasi gerade auf dem Weg da gewesen sind, auf dem Weg zum Sieg sozusagen. Weil wir hatten ein paar Mal den Moment, dass es kurz davor gewesen ist, so, vielleicht schaffen sie es, vielleicht schafft ja Montez Ford hier seinen Frog Splash durchzuziehen, aber schlussendlich hat es dann doch nicht zum Sieg geführt. Und ja, Kai, am Ende, dann war es ja wirklich chaotisch. Dann hat auch einen Eric Rowan noch eingegriffen und wie gesagt, dann noch ein Uncle Howdy, der sich dann den guten Montez Ford genau geschnappt hat und den per Sister Abigail hier auf den Boden gepfeffert hat draußen außerhalb. Und dann gab es halt eben diese Plague getauften Finisher, also die Mischung aus Suplex und Powerbomb von den Wyatt Six. Und dann
war der ganz cool ist übrigens.
Ja, kann man so machen. Die machen das auch mit genug Wucht. Also nicht so, die lassen sich noch gut dabei fallen, dass da Schwung hinter ist. Deswegen, das ist eine gute Aktion. Ansonsten, ja, 12 Minuten, 13 Minuten Tag-Match fand ich überraschend besser, als es eigentlich auf dem Papier klang, weil ich habe gedacht, wir kriegen hier so ein Wegwerfding. Aber vielleicht hat einfach 2K ein bisschen mehr für Borderlands bezahlt und gesagt, wir wollen mindestens 10 Minuten hier haben.
Ja.
Gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber
also ich fand es schon, also, weil häufig hast du ja immer dieses, ja, Standard-Raw-Match, Standard-Smackdown-Match. Das hier ging so 3 Minuten länger als dein Standard-Raw-Smackdown-Match. Ja. Deswegen fand ich es ganz cool. Da ist noch so 2, 3 Nearfalls drin, auch da, wo Angelo Dawkins diesen Suplex nach hinten macht, um den Pin abzubrechen und sowas. Also da waren noch so ein paar coole Aktionen drin, die sonst eher du jetzt nicht hättest, wo du sagen würdest, okay, hier wäre das Match eigentlich vorbei.
Ja. Yes, yes, yes. Deswegen, also eigentlich ist die Card hier ganz launig gestartet, muss man sagen. Das hat durchaus Spaß gemacht. Also auch mit der Crowd natürlich auch, die ja auch geile Bilder kreiert hat. Ne? Auch die Entrance von den Wyatt Six.
Ja, zum Beispiel. Der war super.
Auch bei den Street Profits haben sie gut mitgemacht, da hat die ganze Halle hier den gemacht und bei den Wild Six die Handys. Ich habe auch schon beim Entrance von Roman gesagt, ne, guck dir das mal an, wie geil das einfach aussieht. Also wie hoch dieser Production Value davon eigentlich ist, jetzt mal fernab davon, ob jetzt gerade die Stories gut sind oder nicht. Aber wenn du Wrestling schaust und wenn du dich vielleicht nur ein bisschen für Wrestling interessierst, du guckst dir das an, denkst du so, das ist geil. Das ist halt einfach vom Production Value unglaublich hoch, muss man ganz klar sagen. Auch wenn ich immer noch finde, dass man irgendwas an den Drohnen-Shots machen sollte, weil irgendwie fallen die immer qualitativ ab.
Ja, das ist wirklich, also besonders, wo jetzt auch alle Kameras besser werden und dann irgendwann diese 4K-Kamera für die Entrances hast und dann kommt irgendwie wieder eine 480p-Drohne.
Ich weiß ja nicht genau, woran das liegt. Ich meine, klar, da kannst du eine kleine Drohne nicht dieselben Objektive und so einbauen, aber ich glaube, da geht trotzdem ein bisschen mehr, wenn man ehrlich ist. Aber
denke ich auch.
Naja, ein bisschen mehr ist vielleicht auch das Motto für das nächste Match. WWE Women's Intercontinental Championship on the line. Becky Lynch gegen Nikki Bella. Und ja, wir haben im Vorfeld gesprochen, wir sind neugierig drauf zu sehen, was so mit Ringrost und Nikki Bella ist. Wie sehr ist sie noch in der Lage, hier ein längeres Match zu gehen? Wie baut man hier das Match auf? Das fing erstmal ganz solide an, ne, mit einer Becky Lynch, die auch lange Zeit die Kontrolle übernommen hat. Man hat da schon gemerkt, ja, die Crowd doch eher auf Seiten von Becky Lynch. Und dann kam irgendwann eine Aktion, also noch bevor es nach draußen ging, wo es chaotisch wurde, wo man gemerkt hat, da musste Nikki Bella mitcatchen und auf einmal wird's hier wild. Und dann ist das Match so für 5, 6 Minuten komplett auseinandergefallen.
Jo, also dann haben sich auch wirklich so Aktion an Aktion gereiht. Ich sag mal, die Sache, die natürlich auch direkt viral gegangen ist überall, war dieser Dropkick, den es irgendwie, dieser Springboard-Dropkick aus der Ringecke, den es geben sollte, ja. wo sie halt Becky Lynch nicht getroffen hat. Also da gab es irgendwie Timing-Probleme, Absprache-Probleme, Positioning-Probleme, ich weiß es nicht. Also Becky stand noch so ein bisschen in der Mitte vom Ring.
Ich habe mich gefragt, ob das der Samoa Joe von Becky Lynch war, weißt du?
Nur ohne weglaufen.
Ja.
So damit gar nicht erst kommen. Ja. Da sollte es eben diesen Kick geben, aber sie springt halt zu kurz oder Becky ist nicht da, wo sie sein soll oder weiß man nicht zu früh, landet auf jeden Fall auf dem Boden, muss man dann improvisieren, haben sie dann insofern gelöst, dass dann Becky da für ein Cover geht oder sowas, ne? Und ja, dann gab es auch so eine Ansammlung an Aktionen, die wirklich nicht gut aussah. Also was ich wirklich mit am schrecklichsten fand, waren diese Schläge aufs Kommentatorenpult, ja. Ne? Wo man aber auch sagen muss, also ganz klar hier, Nikki Bella sehr, sehr, sehr viel Ringrost und Nikki Bella war nie eine gute Wrestlerin. Das muss man einfach sagen. Ne? So, das ist halt wirklich aus der Divenzeit geboren und das sieht man auch einfach. Aber auch eine Becky Lynch, also so, wie schlecht kann man denn auch diese Schläge, diese Dinger sellen? Es war ja wirklich einfach Hände vorm Kopf und ich hau so auf den Tisch. Also so, nehmen wir mal das Gleiche und gucken uns an, wie das LA Knight und Seth Rollins gemacht haben im Main Event. Ne? Das ist doch wirklich, also ich bin komplett dabei zu sagen, Nikki Bella kann wirklich ein wenig. Ne? Aber das war einfach schlechtes Selling auch von der Becky Lynch. Und ich weiß nicht, woran es dann lag, aber die beiden hatten dann am Anfang schon wenig Chemie, was so als das, was das normale Wrestling angeht, aber dann gefühlt im Laufe des Matches immer weniger und wurden auch super unsicher, wo dann auch Nikki Bella dann, ich glaube, eine Clothesline schlagen möchte und das die nicht so gezeigt hat, so jetzt hier kommt der Arm, das ist ja wirklich, sie ist ja gerannt, so hier, guck mal, der Arm kommt jetzt. Also, es gab auch, schrecklich.
Ja. Es gab auch einen Moment, wo Becky quasi Nikki zugerufen hat, jetzt komm, jetzt mach schon, ne, und ihr wirklich so die Geste gemacht hat, jetzt steh schon auf und lass mich hier die Aktion zeigen. Also, da war viel Sand im Getriebe. Man hat so irgendwie versucht zu retten, so gut es geht, aber da waren gerade gegen Ende waren da halt viel zu wenig wirklich saubere Aktionen dabei. Auch die Submissions sahen nicht gut aus. Die Crowd ist noch viel stärker gegen eine Nikki Bella dann natürlich geturnt, was die, glaube ich, auch nervös gemacht hat. Das kommt auch noch, glaube ich, dazu. Ich glaube, die war in dem Augenblick, ich glaube, die hat damit gerechnet, dass sie etwas freudigere Reaktionen bekommt, aber dass hier sogar Becky Lynch, die jetzt seit Monaten ja schon einer der Heels der Damendivision ist und sich sehr viel Mühe dabei gibt, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel Mühe, Heels zu sein. Also das wird halt immer lauter, ne? Auch bei diesem Fearless Lock, der tatsächlich besser aussieht als der STF von John Cena, muss man mal sagen. Aber bei jedem Ansatz zu diesem Rack Attack 2.0, der ja im Prinzip nicht durchgegangen ist, jedes Mal hochgenommen und dann sofort wieder runtergelassen. Und das wirkte alles nicht gut, es wirkte alles rumpelig und also die einzige coole Aktion, die ich hier wirklich dann gegen Ende auch gesehen habe, war dieser X-Factor auf die Treppe draußen. Der sah gut aus. Ja, und dass dann Becky am Ende, auch dieser, also ganz im Ernst, auch dieser das Armhurt, den dann die Nikki Bella angesetzt hat, absolute Frechheit.
Ja, so out of nowhere. Dieser Manhandle Slam war jetzt auch nicht das Wahre, ne?
Nee, der war auch nicht das Wahre, das war ein falscher Arm, abgesehen davon, ja.
Also wirklich. Also man muss wirklich, ich habe gerade wirklich überlegt, ne? Und ich sag mal, von den Premium Live Event Matches, die jetzt auch so ein bisschen eine größere Bühne bekommen haben, wo ich das jetzt schon reinpacke, es ist nicht einfach so, ja, Smackdown, keine Ahnung, wir haben noch einen Platz, schmeiß da drauf. Das Ding hat ja eine Story. Und das war aufgebaut. Was so in diese Kerbe fällt, in aufgebaute Premier Live Event Matches, war das, glaube ich, bisher dieses Jahr das Schlechteste. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht von Matches, die man einfach auf die Karte geschmissen hat, ne, sondern da hat man jetzt ja gesagt, wir bauen hier ein Programm auf, wir geben euch irgendwie 3-4 Wochen, hier habt ihr euer Match.
Ja.
Das war wirklich Müll.
Hier habt ihr 13 Minuten, ne?
Ja.
Oder noch mehr natürlich mit Entrances und keine Ahnung was. Also, das war wirklich nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Und wir können es jetzt schon sagen, das war das mit Abstand schlechteste Match auf der Card.
Ja.
Weil danach wurde es wieder besser, um zu den freudigeren Sachen zu kommen. Es ging nämlich dann weiter. Also erstmal nochmal Backstage, der Uso, Adam Pearce, Rippen. Ah, kannst du? Ja, ich kann. Okay, weiter. Es gab das nächste Match und das war das Good Old Fashioned Donnybrook Match. Inklusive einer kleinen Bar, einem großen Haufen Whiskyfässer und ganz vielen Gadgets, die hier drumherum standen. Sheamus und Rusev trafen hier aufeinander. Ja, und da kann ich nur sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Hat ein bisschen gebraucht, aber ich fand danach, irgendwann ist es dann richtig hart geworden, nämlich dann, als dann immer mehr Gegenstände zur Sache gekommen sind und man so die Körperlichkeit nochmal eine Stufe hochgeschraubt hat. Wie ist dir da?
Ja, also ich bin wirklich komplett bei dir. Ich finde auch, es hat einen kleinen Moment gebraucht. Das Coole ist auch, dass er die Crowd direkt dabei war. Wir haben dann ja angefangen mit diesem Hockey-Fight direkt am Anfang.
Ja.
Und selbst da waren ja schon alle laut. Und so, okay, geil, gebt euch. Die Gewalt hat natürlich insofern gebraucht, dass ich so ein bisschen hochschaukeln musste, gerade in Richtung, jetzt kommen erstmal so die Standardwaffen und dann werden wir immer krasser und krasser und dann kommen auch die größeren Sachen rein und dann schmeiße ich dich mal irgendwann in eine Bar und dann kommen wir noch zu den Whisky-Fässern. Am Anfang war es natürlich, wir haben hier Stühle und Kendo-Sticks und sowas, dieses klassische, erstmal die einfachen Sachen, danach die härteren Sachen. Und dieses Match hat es halt auch genau gezeigt, so ein bisschen, was wir auch in der Preview gesagt haben. Die Fehde der beiden ist super egal, weil auch Rusev gar keinen Charakter hat, wenn man ehrlich ist. Und also Sheamus' Charakter ist jetzt seit Jahren einfach, ja, wir mögen halt Sheamus, das ist ein guter Typ. Und der hat so Bock, sich zu prügeln, ist einer von der Fight Night, ist doch super. Ne? So, Michael Cole kann Fight Night schreien und dann ist doch gut. Das ist so ein bisschen der Vorteil daran, dass Sheamus jetzt so lange dabei ist und dann in der Face-Rolle ist in dieser Fehde. Wade Barrett hat auch sich ja wirklich Mühe gegeben, das zu verkaufen mit hier die haben Story und das war schon in der League of Nations damals so, da haben die sich fast vor Match geprügelt, die beiden und so, ja komm.
Ja, League of Nations damals, wilde Zeit.
Ja, schlimm genug. Trotzdem, auch als das Match dann immer weiter angezogen hat, ich hatte da wirklich sehr, sehr viel Spaß mit.
Aber wir hatten auch hier so ein bisschen diese Aktion, die man dann geklaut hat, ne, wenn dann Rusev die 10 Beats of the Ballroom erst zeigt und dann macht Sheamus das mit Rusev natürlich und dann im späteren Verlauf, dann macht das nochmal auf der Bar quasi und kloppt ihn da nochmal und dann glaube ich auch mit der Shillelagh nochmal oben
genau, drauf. Genau, in eine Absperrung oder sowas, ja.
Genau, also auch, dass du diese Crowd-Interaction halt sehr oft hast generell bei das, was sich eigentlich über den gesamten Abend gezogen hat, also als pro Match mindestens eine Aktion zum Mitzählen. Hier war es sogar noch mehr, aber du hast immer wieder diese Versuche, wie holen wir denn die Zuschauer auch hier mit in die Geschichte. Also von daher, nein, es war ein straff geführtes Match, wie du schon gesagt hast am Anfang, ja, ne, waren das eben so die Standardaktionen, aber dann ging es ja auch irgendwann zur Sache. Dann gab es ja diesen ersten Slam auf die Stühle, die es da gegeben hat. Und natürlich haben wir uns irgendwie gefragt, wie sieht es denn jetzt aus mit diesen Fässern, die da draußen stehen? Und ich habe schon vorher gesagt, ich habe die ganze Zeit überlegt, während des meines Kommentars quasi, so wie kann man die Sachen denn benutzen? Also so ein Celtic Cross von da oben runter wäre schon ein bisschen fies. Rusev hat vielleicht maximal den Uranagi, den er zeigen kann, ist aber auch ein bisschen fies. White Noise wäre keine schlechte Idee, oder? Und da gab es vorher noch den Accolade oben auf den Fässern.
Ja, stimmt. Das ist der klassische Move. Das ist wie die Words of Jericho auf dem Kommentatorenpult, ne?
Ja.
So, Accolade natürlich dann auf den Fässern tut ja auch mehr weh. Aber obwohl ich da sogar sagen muss, so, es ist ja nicht bequem, auf so Fässern zu liegen. Also vielleicht tut es wirklich mehr weh als Words of Jericho auf dem Tisch. Von daher, so 10% mehr gebe ich dir, weil ich mir auch gedacht habe, oh, dieser Backbump, den Sheamus auf die Fässer nimmt, das ist ja keine ebene Fläche.
Ja.
Das muss schon recht unspaßig sein. Und letztendlich sollst du recht behalten. Es gab dann wirklich den White Noise von den Fässern draußen durch die Tische. Auch das eine sehr coole Aktion. Muss aber auch sagen, dieser Shot, als dann Sheamus eben auf den Fässern im Accolade war, sah halt auch sehr cool aus, weil sie so rausgezoomt haben. Also es ist auch hier wirklich viel auch fürs Auge. Und natürlich auch in diese Standardaktionen, die hier recht cool waren, zum Beispiel, wo sie sich dann irgendwann mitten im Match um den Stuhl geprügelt haben. Stimmt. Und Sheamus dann seinen Spinning Kick da zeigt rein. Das ist ganz cool. Also hier war wirklich viel Spaßiges dabei. Oder auch, wo dann, da war nämlich dann der Uranagi, wo dann Rusev Sheamus in diese Bar reinschmeißt. Wo ich mir auch denke, vom Platz her muss das super schwer sein, weil bist du dann ein Stück zu weit oben, knallst ja komplett im Hinterkopf, bleibst ja hängen an dem Teil. Also das hätte auch sehr fies enden können. Und auch hier, das war so ein klassischer Fall von diesen Matches, wo du sagst, das sind Freunde privat, die haben richtig Bock, sich zu geben. Deren Gimmick ist es auch so ein bisschen einfach, sich heftig zu geben, auch wo dann die Tritte da gewahren gegen Sheamus auf dem Boden. Er sagt so, komm, nochmal und nochmal. Und er sie so mit dem Kopf halb fängt, so die Tritte. Genau das wollte ich ja auch haben. Ja, bis es dann wirklich dann zu den noch größeren Aktionen kam, wo zum Beispiel auch Sheamus hier diesen Dive zeigen wollte, oder?
Ja, also generell Sheamus sah ja auch, als wäre hier durch den Fleischwolf gezogen worden, ne? Also der ist natürlich ideal für jeden Candlestick und für all das, was irgendwie Rot und Stream verursacht. Ja, dann geht's ja auch dann ordentlich zur Sache generell, ne? Und was ich sehr mochte, war dann dieser Nearfall, den wir auch hier gerade gegen Schluss gehabt haben, wo dann Sheamus wirklich noch den Bro-Kick ins Ziel bringt, auch da ordentlich gesetzt und Rusev nochmal bei 2 letzter Sekunde auskickt. Und das hat man halt eben selten. Dann kommt eben Rusev noch zurück mit dem Machka-Kick und kontert dann auch tatsächlich nochmal so komischen Super, also Backdrop quasi, den Ansturm von dem Sheamus und attackiert ihn dann nochmal mit der Shillelagh, aber nur für 2 und irgendwann schnappt er sich dann eben die Shillelagh und zieht quasi, das zerbrochene Shillelagh, das war so eine lange, muss man dazu sagen.
Was übrigens visuell recht geil gemacht war, ne, weil ja, du hast sowieso ganz viele Waffenattacken schon gehabt, aber dieser eine Shot mit der Shillelagh von hinten in den Rücken, so ein bisschen so als, so wie, ich enthaupte dich jetzt mäßig, wo sie auch wirklich bricht, das hätte auch legitim das Ende des Matches sein können. Sag ich sie, okay, also nach der Aktion stehst du eben nicht nochmal auf. Und dann das zu nutzen und diese zerbrochene Shillelagh zu nehmen, um damit dann den Accolade anzusetzen und sogar Sheamus tappen zu lassen. Gerade in diesem, da sind jetzt zwar richtige Männer und die haben auch Bock auf eine Wemserei, dann da natürlich durch Tap-Out zu gewinnen, ist ja nochmal anders krass als nur durch Pinfall.
Ja, vollkommen korrekt. Ich bin nicht der allergrößte Freund von diesem Accolade, den da quasi dann nach hinten durchrollt, so mehr
genau,
oder weniger.
Genau, dass das doof aussieht. Der sieht weniger gefährlich aus.
Ja, genau. Ich habe auch gedacht, so dann mach das doch lieber in den normalen Accolade und zieh dann quasi ordentlich an. Das sieht eher aus, als wenn du ziehen würdest, als wenn du selber auf dem Rücken liegst und keinen Weg mehr nach hinten hast, sozusagen, durch zum Ziehen. Aber
ja,
sei es
ja,
drum.
Eben.
Ne, trotzdem ein sehr gutes Match, ein sehr unterhaltsames Match, ein hart geführtes Match. Und ich glaube, das ist genau das, was wir uns so im positiven Sinne davon erwartet haben, oder?
Ja, genau. Also ich war da wirklich sehr happy mit.
Jo. Es gab unfassbar viel Werbung für ESPN übrigens. Muss man hier mal ganz kurz sagen. Also in jeder Werbepause einen ESPN-Trailer gefühlt. Und es gab auch noch die Ankündigung für die Road to Royal Rumble Tour hier Anfang Januar, wo auch mehrere Termine in Deutschland mit dabei sind, inklusive Tapings. Also Raw und SmackDown werden dann hier in Deutschland getaped.
Ja, wir kriegen nämlich eine Raw-Ausgabe in Düsseldorf.
Genau, Düsseldorf und Berlin, das sind die beiden. Also SmackDown,
ja, Berlin ist SmackDown, ja.
Am 9. in Berlin und in Düsseldorf dann am 12. Januar. Yes, und dann sind wir auch schon hier beim nächsten Match angekommen. Das Ganze, was dazwischen stattgefunden hat, lassen wir mal weg. Logan Paul gegen John Cena. Boy, oh boy, was eine Reaktion von John Cena, muss ich jetzt erstmal sagen, oder? Also, die
ja.
Leute da abgegangen sind. Ich glaube, da haben von den 30.000, die irgendwie Tickets gekauft haben, haben 28.000 Tickets für John Cena gekauft.
Mach einfach nie mehr Events in Amerika. Mach einfach immer nur noch hier Europa. Es ist so viel geiler, ne? Also auch da mitten im Match das Gesinge für John Cena und sowas alles, wo alle aufstehen und so. Es macht so viel mehr Spaß, das zu gucken. Es ist wirklich fantastisch.
Ja, also da war die Stimmung auf jeden Fall da. Und vor allem auch, da gab es nicht John Cena Sucks oder sonst irgendwas, sondern die haben halt einfach den Text mitgesungen.
Ja.
Auch beim Entrance. Und das ist ja wirklich selten. Und ich glaube auch, dass das John Cena ein bisschen gerührt hat. Also ich finde, das sieht man ihm auch zwischendurch an, dass er dann wirklich diese Liebe, die er dann doch erfährt, trotz des schlechten Heel-Turns und des schlechten Heel-Runs ja. und all dem drumherum, das genießt er, glaube ich, jetzt schon, weil das ja dann schon ein bisschen zeigt, ja, okay, ich bin doch irgendwo angekommen.
Ja.
Und das Match gegen Logan Paul, Alter, auch da, man hat gemerkt, die beiden haben Zeit, ne? Auch da viel Logan Paul quasi nach jeder Aktion ins Publikum fies gegrinst, ins Publikum gestikuliert, hier, ne, macht mal ein Geräusch, ruft mal John Cena oder sonst irgendwas, ne?
War mir ein bisschen zu viel an manchen Stellen.
Ja,
muss
kann
ich sagen,
verstehen.
Also das war, weil ne, sagst du ja auch ganz häufig so dieses, wenn man sonst denkt, oh, du machst es zu langsam, dann eigentlich dir nochmal Zeit nehmen. Das hier war schon so, dass es übertrieben war. Also nicht dass ich sage so, oh, das hat mich heelisch genervt, aber ich mir denke, das ist nicht gut. Also du brauchst wirklich viel zu lange dafür und so, du melkst diesen Moment zu krass, dass er dann nicht mehr wirkt. Also jetzt gerade zum Beispiel, als er den Five Knuckle Shuffle zeigen wollte.
Mm.
Das war so eine Sache, die gerade in Erinnerung geblieben ist. Es war teilweise zu viel von dem Logan Paul.
Gebe ich dir, ja. Sehe ich auch so. Aber er hat natürlich auch Reaktion gezogen, insofern wahrscheinlich. Ich glaube, das hat man hier aber ganz bewusst gemacht. Ne? Also ich glaube, dass die beiden einfach. Also ich hatte den Eindruck, dass beide unfassbar viel Spaß hatten an diesem Match. Und zum anderen glaube ich, dass die auch wirklich sich gedacht haben, nee, wir haben hier so viel Zeit, wir spielen mit dem Publikum. Und ja, anfangs war dann Logan Paul sehr dominant und man wusste nicht so genau, wohin geht denn jetzt dieses Match eigentlich. Und schlussendlich war es ja dann ein Match, was fast so eine Art Nostalgie-Retro-Match gewesen ist, oder? Ja. Wo Aktionen von unzähligen Gegnern und Fäden von einem John Cena aufgegriffen worden sind. Ich glaube, die erste Aktion, wo ich aufgeschreckt bin, war, als auf einmal ein Logan Paul einen Zigzag gezeigt hat.
Ja, bei mir waren es noch diese Cesaro-Uppercuts in der
Ringecke,
wo ja auch wirklich Cesaro genamedropped wurde. Logan Paul hat es ja ganz häufig, dass er sich irgendwann so eine Aktion rauspickt und die kommt dann in sein Repertoire rein. Uppercuts waren nicht so seine Stärke, muss ich sagen.
Ja, die können andere besser, sagen wir
ja,
mal
also
so.
Das ne? deutlich besser. Ich sag mal, dann einer so mit der letzte in der Ringecke, der sah dann wiederum gut aus, aber die anderen waren wirklich immer so irgendwie auf die Brust geschlagen. Und da konnte ich erstmal wertschätzen, wie unsagbar gut Cesaro oder Claudio Castagnoli seine Uppercuts schlägt. Wie gut die bei dem aussehen, wenn man es sieht. Okay, so ist es also, wenn man die nicht so geil kann wie Cesaro.
Ja. Der trotzdem, Claudio kann auch seine Gegner ein bisschen höher werfen. Als
das stimmt, das hat man auch gesehen. aber wie du trotzdem gesagt hast, auch der Zigzag natürlich, ne, von einem Logan Paul sah sehr geil aus. Dann aber auch John Cena-Aktion ausgepackt. Ne, also zum einen wegen den guten alten Raw 1000 Hurricane Runner, den er gezeigt hat, gefolgt von einem Code Red, aka Pop Rocks. Und ich glaube, die größte Überraschung war, dass Cena den Styles Clash gezeigt hat, oder?
Ja, also wenn das jetzt schon der Abschied an AJ Styles gewesen ist, wäre es natürlich traurig.
Ja.
Aber John Cena hat auch im Interview dann später gesagt, er kann leider nicht gegen alle antreten, gegen die er mal große Matches bestritten hat. Und ich befürchte fast, dass ein AJ Styles da auf der Strecke bleibt.
Ja, was ich trotzdem schlecht finde.
Ich find's auch sehr schade. Aber ich finde, hier hat diese ganze Geschichte mit den Anlehnungen, mit den Aktionen, die man einfach aufgreift aus dem Repertoire von anderen, hat dem Match hier eine große Tiefe gegeben. Und obendrein war ordentlich Spannung da, weil ich habe zwischendurch trotzdem gedacht, dass hier ein Logan Paul vielleicht auch den Upset schaffen kann, weil er war ein paar Mal kurz davor und ist ja auch mehr als einmal hier, hat er ein Attitude Adjustment kassiert und ist nochmal rausgekommen. Also auch dem hat man hier sehr, sehr viel gegeben, oder?
Mhm. Auch, also bei der Cena Farewell Tour, da kannst du eigentlich alles machen. Und dann sage ich dir immer, ja, ey, mach Farewell Tour. Also, wir haben nicht mehr viel, mach halt einfach. Wäre es jetzt ein normales Match, also ne, normales Match in dem Sinne von, das ist jetzt nicht John Cenas letzter Run, hätte ich auch gesagt, ja, ich muss jetzt nicht haben, dass Logan Paul irgendwie aus 2-3 AAs rauskommt und dass er dann mit einem Doppel-AA besiegt wird. Und dann gibt's den einen Schlag mit der Titanhand, der immer alle ausnockt. Und dann ist das fast der Sieg und auf einmal gibt es einen Schlag mit der Titanhand und Cena geht nur in die Seile und zeigt danach nochmal an, wo ich mir auch denke,
Ende, ja.
Der Move war halt auch sonst irgendwie ganz anders aufgebaut. Also manches war dann auch so ein bisschen drüber, weil es kommen hier auch alle Finisher, so John Cena zeigt noch ein End of Days zum Beispiel, dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja.
Also hier wurde wirklich alles gezeigt und es waren dann einfach nur noch Aktionen irgendwann. So ein bisschen war auch damals so bei SmackDown vs. Raw das Moveset von meinem Wrestler. Ich hatte einfach immer alle Finisher gegeben. Und daran hat es mich ja auch in einer witzigen Art und Weise erinnert.
Ja, aber für mich hat es funktioniert. Die Crowd war super drin die ganze Zeit. Du hast gemerkt, die wollten John Cena um Gedeih und Verderb hier wirklich siegen sehen. Und zugleich hatten Logan Paul dann natürlich auch gut gegengehalten in dem Sinne, dass man ihm hier so viel Offense gegeben hat, dass du irgendwann an dem Punkt gewesen bist, so, ach, vielleicht passiert's ja doch. John Cena braucht vielleicht nicht den Sieg unbedingt. Vielleicht passiert's ja doch. Und ja, damit hat man dann gut gespielt. Ich mochte auch, dass wir hier nochmal den Almighty John Cena nochmal gesehen haben, der den Crossbody von einem Logan Paul quasi fängt, durchrollt, aufsteht, ihn hochstemmt auf die Schulter und dann nochmal den AA zeigt. Das fand ich schon sehr nett. Und wie du schon gesagt hast, dann gibt's natürlich noch den Top Rope Attitude Adjustment und so. Ich fand, das war echt ein geiles Match. Ich war sehr, sehr positiv überrascht, wie das hier gelaufen ist. Man hat hier eine Dramatik reingebracht, die ich vorher nicht erwartet hätte. Die beiden haben sehr gut zusammengearbeitet, trotz der blutigen Nase von einem Logan Paul. War ich komplett drin. Und die Crowd war da drin, da war Emotion, da war all das, was man eigentlich am Wrestling liebt. Du hast diese Verweise gehabt, damit du sagen kannst, ach, guck mal, ich hab's verstanden. Und da war Seele drin. Und das ist was man ja leider beim heutigen TKO-WWE sehr oft vermisst. Aber da war Seele drin, da war Herz drin. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und das ist auch vom Bildschirm bis zu mir vorgedrungen. Und deswegen fand ich, war das echt geiles Match.
Ja.
Und das ist John Cena jetzt auch. Also, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir John Cena in diesem Jahr sehen. Aber es ist jetzt schon wieder mal, dass wir sagen, nee, das war ein geiles Match.
Ja, also, jetzt, das letzte Mal war mit Cody. Und er hat jetzt wirklich back-to-back zwei sehr, sehr gute Matches abgeliefert. Bisher die beiden besten aus seiner Farewell-Tour, wenn man ehrlich ist.
Ja. Also die Heel-Matches gehören nicht dazu. Nee, das war groß. Und das war, mal vorweg die Frage zu stellen, weil die auch im Chat aufkam, hätte man vielleicht dieses Match doch in den Main-Event packen sollen, wenn man so Emotionen und die Leute jubeln und singen und sich auspowern. Hätte man das im Main-Event bringen sollen?
Nee, wegen der Entwicklung halt im Finalen, im Match halt nicht, ne? Also weil, ja, das hier ist halt cool und ist auch emotional, aber beim Main-Event hast du eben diesen Closing-Shot, um dann zu sagen, ey, yo, Raw geht jetzt so und so weiter oder das ist jetzt die neue Richtung für unsere Story. Das eine wäre gewesen, yo, Cena, geil, oder? Das ist so ein bisschen das Problem dabei.
Ja, aber jubelnden John Cena hier in Frankreich und alle gehen apeshit, hätte ich auch mitleben können.
Ja, also ja, verstehe ich, aber so wie halt die Shows aufgebaut werden, macht es wenig Sinn, ne? Weil man sagt so, ey, guck mal hier, jetzt morgen musst du aber Raw gucken.
Ja. Ja, aber das muss, weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber wir haben natürlich auch im Livestream rumgerätselt, so, was passiert denn jetzt? Und da hatte ich auch, ich weiß gar nicht, welcher Chris das gewesen ist, aber es war ein Chris, wir hatten mehrere Chrises im Chat. Ich würde es interessieren, ob das unser Chris gewesen ist.
Unser Chris war auf jeden Fall auch im Chat, soweit ich weiß.
Ja, siehste. Dann habe ich vielleicht mit dem gewettet hier. Weiß ich gar nicht, ob schon noch was. Der hatte mich drauf getippt, dass Ilja Dragunov zurückkommt.
Okay. Ist nicht passiert.
Nee. Naja, wir kommen mal in Richtung Main Event. Wir haben natürlich das WWE World Heavyweight Championship Match zwischen Titelträger Seth Rollins, CM Punk, Jey Uso und LA Knight. Wir haben zumindest nominell natürlich hier ein klares Übergewicht an Babyfaces, aber wir wissen auch, dass die drei sich hier schon nicht wirklich, ja, gut gesonnen, wohl gesonnen gewesen sind. Und das hat man hier auch sofort gesehen, weil, ja, es ging sofort eigentlich alle wild zur Sache, oder? Also da gab es ja sofort den Superkick quasi und von Punk gegen Jay, wenn ich mich nicht komplett täusche, und danach gab es die Klopperei.
Genau, also es ist immer dieser Shawn Michaels Superkick Triple H Move, ne? Nur, dass es natürlich eine andere Wirkung hat, wenn es wirklich die Switching Music ist und nicht nur einer von 18 Superkicks.
Ja, und auch CM Punk tritt in den Superkick nicht so schön, wie Shawn Michaels getreten ist.
Ja, niemand tritt den so schön wie Shawn Michaels.
Das ist richtig.
Er tritt den eher so ein bisschen wie Jay Uso, diese halb hohen Dinger, nicht so elegant wie ein HBK. Ansonsten war natürlich auch hier viel von dem drin, was wir auch so ein bisschen spekuliert haben. Ne, du hattest dieses Yeah, Yeet, als dann Rollins gehauen wurde. Jeder haut mal Rollins in der Ringecke um. Rollins hat natürlich auch der versucht abzuhauen. Also manchmal diese Allianzen, die für 30 Sekunden, vielleicht auch mal für 2 Minuten halten. Mein Problem war, dass es irgendwann in dieses 1-gegen-1 ausgeartet ist. Also irgendwelche Leute, irgendwann sogar 2, ne, nicht nur ein Leut, sondern 2 Leute, liegen draußen und die anderen beiden prügeln sich. Das ist ja mal das, was ich nicht so mag an diesen Multiman-Matches. Und das hatte man am Anfang besser gelöst als dann am Ende, weil am Ende war es wirklich viel zu viel 1-gegen-1.
Ja, was sagst du zu dem Get-the-Table-Spot?
Ja, das haben die Leute nicht ganz gecheckt, ne?
Ja, oder? Okay, dann habe ich das auch so gesehen.
Also, weil das war halt eher, also ich verstehe, warum sie es nicht gecheckt haben, weil es ist so dieses, ey, wir diskutieren jetzt und der schubt dann halt so weg, was ja auch sonst so eine Aktion ist. Ich glaube, das hätte man vielleicht den Leuten anders vermitteln müssen oder so nach dem Motto, passt auf, jetzt kommt was oder so.
Ich glaube, die Leute haben so viel gerufen, dass sie nämlich LA Knights Kommentar, ne, wir müssen seinen Arsch durch den Table werfen. Ich glaube, das haben die Leute nicht gehört oder wie auch immer. Ne? Da war's
zu laut, ist auch ein bisschen schwierig in so einer großen Halle.
Eben, am Mikrofon, also am Fernseher hat man es gehört, da hat das gesagt und dann kam der Gag auch rüber, aber da hat es dann eben nicht so richtig funktioniert und dann waren die drei sich auch nicht einig, wer dann jetzt hier wen durch den Table befördert. Und stattdessen ging es ja dann auch über die Barrikade, dann gab es so einen ganz kurzen Moment, wo die beiden sich das Publikum geprügelt haben, oder alle vier. Und wo ich mich gefragt habe, so, wofür? Einfach nur, damit man mal ins Publikum geht und wieder zurück.
Ja.
Habe ich nicht ganz verstanden. Ja, wie du schon gesagt hast, dann war es ja eigentlich so ein bisschen reihum, ne? Dann war es ein bisschen reihum, dass jeder mal so seine Dominanzphase gehabt hat und zwischendurch natürlich auch schon so die, einfach ihre Trademarks, ihre typischen Aktionen hier ausgepackt hat, oder? Also ein LA Knight, der dann seinen Superplex zeigen wollte. Es gab dann Tower of Doom natürlich noch, aber generell jeder durfte mal quasi. Jeder hatte mal die Chance gehabt, hier zu gewinnen sozusagen.
Ja, und jeder auch mit seinen Crowd-Interactions, ne? Also auch dann Jey Uso mit den Yeets. Wir hatten wirklich mehrfach dieses LA Knight, yeah. Also auch gerade, als es dann diesen Elbow durch den Tisch geben sollte, wo Rollins noch ausgewichen ist. Also du hattest ja schon wirklich auch coole, große Aktionen drin, ne? Und auch gerade, was ich hier mochte, nicht mal zwingend auch nur die großen Aktionen, sondern auch so diese Kleinigkeiten wie, dass dann eben auch ein LA Knight dann Punk durch den Tisch wirft. Also durch den Tisch werfen wollte, der Tisch nicht ganz kaputt gegangen ist.
Ja.
Aber das, was wir eben schon bei Raw gesehen haben. Rollins, der dieses Knee in der Ringecke gegen CM Punk zeigt, um da die Aktion irgendwie zu klauen. Rollins, der auf dem Boden wirklich CM Punk mehrfach anschreit mit, ey, ich hasse dich, ne?
Ja.
Also, hier war viel Gutes drin, was auch wirklich in den Wochen der Feder aufgegriffen wurde. Es hat mir gefallen, aber trotzdem war es mir dann so ein Stück weit zu Standard, was das Konzept Fatal Four Match angeht.
irgendwie hat mir ein bisschen der Flow einfach gefehlt. So, das war, es waren gute Aktionen und gute Geschichten, aber die wirkten halt irgendwie so alle, als wenn du die so nebeneinander gelegt hast, aber nicht richtig miteinander verbunden hast, weißt du? Das ist so ein bisschen das, was mir gefehlt hat. Ja, und wir haben ja dann trotzdem am Ende auch wirklich die beeindruckenden Aktionen gesehen. Hier ein LA Knight, der mal eben vom Top Rope springt, um einen Seth Rollins aus dem Leben zu elbowen, und der weicht dann eben aus, und LA Knight fliegt hier wirklich mit dem perfekten Backbump einfach mal durch den Tisch. Also großer Knall, große Aktion. Und im Endeffekt, was ich dann eigentlich relativ clever fand, wie man es aufgebaut hat, hat es ja Seth Rollins geschafft, alle drei Gegner wirklich abzufertigen, zumindest für eine gewisse Zeit.
Ja, beziehungsweise LA Knight hat sich so selbst abgefertigt eigentlich, ne? Muss man ja sagen. Und klar, er ist dann halt draußen einmal rumgerannt, hat es einmal platt gemacht, aber das finale Abfertigen war dann ja teilweise wirklich aus dem Match heraus. LA Knight, der sich dann ja, wie gesagt, selbst rausgenommen hat. Dann Punk, der Jey Uso rausnimmt mit dem GTS. Und dann hattest du ja die Rollins- und Punk-Sequenz, wo dann ja auch Punk den Pin zeigen möchte, kassiert den Stomp. Übrigens, auch da muss ich sagen, so langsam muss man da mal draus lernen, oder? Dass man vielleicht irgendwie recht einfach zu stompen ist, wenn man jemanden pinnt. Egal, hat er nicht draus gelernt, er wurde nämlich wieder gestompt. Was dann dazu führt, dass dann Rollins sein großes Werk aufbauen möchte, dann so einen Stuhl aufklappt, da Punks Kopf durchsteckt, es dann den Stomp geben soll, Punk weicht aus, zeigt ein GTS gegen Rollins, und dann ein Shot, der wirklich einfach immer cool ist, ne, den hatten wir auch schon jetzt mehrfach in Punk-Matches, dass er auf seinen Knien landet und der Gegner fällt so über ihn drüber. Und du weißt, alles klar, jetzt kommt GTS Nummer 2. Soll dann eben auch kommen, wir haben den Shot frontal und sehen dann von hinten gibt's, zack, den Low Blow gegen CM Punk.
Ja, eine maskierte Person, nicht besonders groß, relativ schlank, taucht ja auf, verpasst CM Punk von hinten den Low Blow. Und wir fragen uns, wer ist denn das? Und da wird dann auch gleich die Maskerade abgelegt und es kommt heraus, es ist niemand Geringeres als Becky Lynch, die hier offensichtlich ihrem Mann zu Hilfe kommt. Da war ja auch schon ein paar Mal so, dass sie ihn hier auch erwähnt hat in ihren Promos und man weiß, dass die beiden ein Paar sind. Rollins dann noch mit einem Stomp hinterher auf den Stuhl, der da immer noch lag, und danach der Pinfall-Sieg. Und dann posieren Seth Rollins und Becky Lynch hier nach erfolgreicher Titelverteidigung. Der große Coup ist gelungen. Wie hast du hier den großen Coup wahrgenommen, lieber Kai?
Ist natürlich insofern eine Überraschung, dass es ist, ja gut, Rollins will jetzt ja hier nicht clean gewinnen. Die sind alle raus, sie wurden der Halle verwiesen. Das hat natürlich auch nichts zu bedeuten. Also siehe Roman Reigns Regentschaft und 8000 Eingriffe von Solo Sikoa, der dreimal rausgeschmissen wurde gefühlt und dann trotzdem eingegriffen hat. Nur jetzt hat man es dann wirklich so gelöst, dass es eine neue Person gibt. Ob und wie jetzt auch Becky Lynch zu The Vision gehört, wissen wir nicht, wir werden sehen.
Stimmt, das ist meine Intention, ja.
Sollte Becky Lynch wirklich dann Mitglied von The Vision sein, so stelle ich mir ein bisschen die Hölle vor. Also wie gesagt, ne, dann irgendwie die beiden als Power-Couple oder sowas, als Leader dieser Gruppierung, das ist halt wirklich nicht gut. Jetzt mal, ich bitte dich, ne? Da habe ich wenig Lust drauf. Die Sache ist, baut man es jetzt so auf, dass wir sagen, wir kriegen dann Rollins und Becky gegen Punk und AJ Lee, was natürlich direkt ist, so, es ist ja schon quasi confirmed, wenn man jetzt im Internet schaut.
Ja.
Also, das muss jetzt ja als nächstes kommen. Wäre auf jeden Fall von Namen her ein sehr großes Match. Die Leute haben ja auch irgendwie Bock auf ein AJ Lee Comeback. Ob das auch wirklich ein gutes Match werden würde, steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt Papier.
Ja, mal abwarten, ne? Aber ja, das war, bin ich auch ganz ehrlich, das war auch meine erste Assoziation, ne? Als das hier geschehen ist, ach, guck mal, dann packt man das noch mit dazu. Und wie du schon richtig gesagt hast, das ist ja ein feuchter Traum vieler Wrestling-Fans, AJ Lee nochmal im Wrestling-Ring zu sehen.
Komische Formulierung.
Ich weiß, aber absichtlich. Nichtsdestotrotz, also war jetzt keine große Überraschung, weil das hat man ja wirklich, das haben ja alle Spatzen ja von den Dächern geschrien, als dann eben Paul Heyman und The Vision weg gewesen sind, dass das doch auf einen anderen Weg sein würde. Deswegen wundert es mich nicht, dass das jetzt nicht der allergrößte Knall gewesen ist. Ich habe im Chat nur gesagt, ich hoffe, dass die beiden inzwischen an ihrer Chemie gearbeitet haben, weil wir wissen noch, die Chemie der beiden als Babyfaces damals in der Fehde gegen Lacey Evans und Baron Corbin war grauenvoll.
Also als ich mir so angeguckt habe, wie die beiden gefeiert haben auch, ne, habe ich mir gedacht, nee, haben sie nicht dran gearbeitet. Also auch dieses, wo Rollins dann in Richtung Punk lacht und Becky Lynch sagt, ja, dann lache ich halt mit, so für 3 Sekunden manisch. das ist wirklich nicht gut. Und ja. weil du ja gerade so dann gesagt hast, oh, ach du meine Güte, ne? Also, mach ich jetzt wirklich Pistole auf der Brust. Jetzt erklär mir du mal bitte, wie du es geil fänden würdest, wenn jetzt die beiden als Power Couple The Vision anführen würden. Erklär mir mal, wie toll du das finden würdest.
Also ich sag mal so, ich glaube zumindest nicht, dass das jetzt The Vision aus dem Loch, in dem diese Gruppierung ist, heraushebt. Es ist keine Überraschung, dass die Frau ihrem Mann hilft, ist halt keine Überraschung. Es ist auch kein Turn in dem Sinne, sondern sie unterstützt halt ihren Mann. Die beiden sind gerade böse. Entsprechend passt das. Die ist einfach jetzt nur ihm zur Hilfe gekommen. Wenn sie jetzt da in der Gruppierung ist, ja, ist natürlich ganz cool, dass du eine Frau in der Gruppierung hast. Trotzdem habe ich eben sehr viel Angst davor und bin deswegen auch nicht sonderlich gehypt. Und ich sehe jetzt auch noch nicht, wie die beiden das Ding jetzt anführen sollen und wie das irgendwie dominant, interessant oder andere Worte mit Ant hinten sein sollen. Insofern, ich gebe dem jetzt mal eine faire Chance. Ich bin gespannt, was wir dann bei Raw sehen werden. Trotzdem fand ich es eigentlich auch ein bisschen unkreativ, wenn man ehrlich ist, oder?
Ja, also mein Problem ist wirklich, dass ich auch Becky Lynch in so einer Fehde halt nicht fühle. Also, es ist, ne, wie gesagt, das macht natürlich Sinn, weil es ist halt seine Frau, natürlich, ne? Dann kämpfen halt beide Männer mit ihren Frauen zusammen, beide Paare gegeneinander, macht natürlich Sinn. Und Rollins und Punk hassen sich, ne? Und ich sag mal, klar, ist natürlich auch wie in einer guten Beziehung so, wenn ich jemanden hasse, dann hasst meine Frau dann auch. Das ist ja komplett
muss
normal.
So. Gut, wie schlecht
sein. Das meine ich auch komplett ernst. Das ist natürlich, das, ne, sowas nennt sich Solidarität. Also von daher bin ich komplett dabei. Ich bin halt nur gespannt drauf, wie dann auch so eine Becky Lynch mit dieser Ernsthaftigkeit, also wie sie die dann reinbringt, weil dieser Hass zwischen Rollins und Punk, besonders der Hass von Rollins auf Punk, so, den kann man ja durch den Bildschirm fühlen.
Ja.
Diese Intensität. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die dann in den Promos flöten gehen kann aufgrund von Delivery in Promos.
Ja, weil auch Becky Lynch im Gegensatz zu dem Seth Rollins, die ist halt kein natürlicher Heel. Und Seth Rollins kann den, also der ist eigentlich so ein Hybrid, der kann eigentlich beides. Der kann super likable Babyface sein und der Fighter, aber der kann eben auch der verrückte Visionary bla 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 Heel sein. Problem bei Becky Lynch ist, den Heel nimmst du ihr nie ab, weil sie immer so bemüht ist und es ist immer so viel, was sie dann aufträgt, in ihren Promos und auch in ihrer Mimik, in ihrer Gestik, in all dem. Und das wirkt alles sehr übertrieben. Und wenn du das jetzt in Kombination bekommst, dann sehe ich da ein paar noch, also wenn wir jetzt vorher graue Wolken bei Raw gehabt haben über The Vision, dann sehe ich langsam da schwarze Wolken über The Vision, weil ich tue mich da auch sehr schwer mit. Vor allem, wenn Becky versucht, mit der Art und Weise von dem Seth Rollins mitzuhalten.
Mhm.
Ich glaube, das kann sie nicht. Bei allem
das
Respekt.
Glaube ich auch.
Bei allem Respekt. Ich finde Becky Lynch toll. Ich großer Fan. Ich finde ja, das ist eine tolle Wrestlerin, hat echt eine gute Ausstrahlung, aber im Speziellen als Babyface. Als Heel habe ich die nie gefühlt. Und dann ist dann hier eben die Geschichte und deswegen bin ich auch, obwohl das Match solide bis gut gewesen ist hier im Main Event, bin ich eher mit so einem rausgegangen, anstatt mit einem Yeah. Wie ging es dir denn da?
Also wie gesagt, ich bleib dabei, dass es Sinn macht als Closing Shot, dass dann da Rollins und Becky zusammenstehen und Rollins auch den Belt verteidigt. Klar wäre es natürlich der große Feel-Good-Moment gewesen, dann zu sagen, okay, hier ist John Cena, Leute, ist das Leben nicht geil, ne? Aber trotzdem, so, als Cliffhanger macht's eben mehr Sinn. Hätte jetzt ein Brock Lesnar noch eingegriffen, klar, dann wäre das sicherlich Main Event gewesen, ne?
Was war denn mit The Rock überhaupt? Der war doch auch irgendwo in Europa.
Das ist ja, alles die hätten wir auftauchen können, zusammen mit Brock Lesnar.
Ja, mindestens, Brock und Rock, die Brock und Rock Connection.
So doch. Nämlich. Vielleicht WrestleMania 42.
Genau, und dann
Rock and Rock Connection gegen die White Six.
Gegen Evolution nochmal. Ric Flair, Batista und Randy Orton. Nein, Quatsch. Ansonsten, wie gehst du hier raus? Wir brauchen eine Bananenwertung, Kai, und ein abschließendes Fazit.
Ich war wirklich erstaunt über die Matchzeiten, dass man hier dem Match eigentlich so viel Zeit gegeben hat, weil das hat man sonst eigentlich nicht. Im Normalfall ziehst du hier von jedem Match 5 Minuten ab. Wenn man jetzt mal ehrlich ist, wenn du dir sonst so die Längen der letzten Events anguckst. Weil dann wär's auch ungefähr so bei 3 Stunden gewesen. Hätte auch Sinn gemacht, wenn man sich so die letzten WWE-Events anschaut und deren Länge. Ich hatte hier wirklich Sachen, die mich, ja, was heißt positiv überrascht? Ich hatte ja schon gewisse Erwartungen an Rusev gegen Sheamus. Und ich hatte auch gewisse Erwartungen an Logan Paul gegen John Cena. Aber diese beiden Matches haben auch nochmal, trotz meiner hohen Erwartungen, die nochmal übererfüllt. Hatte aber auch ganz klar wenig Erwartungen an Becky Lynch gegen Nikki Bella und die haben noch meine Erwartungen untererfüllt.
Untertroffen.
Untertroffen. Das war nämlich wirklich gar nichts. Und Main Event fand ich auch ein bisschen unterwältigend, aber auch da, weil ich höhere Erwartungen hatte. Mhm. Wegen Fatal 4, da kann man mehr draus machen. Und Roman Reigns gegen Bronson Reed. Das war alles schlüssig und sinnig. Es hätte nicht 50 Minuten gehen müssen. Mit allem drum und dran, das ist ein bisschen mein Problem. Es war ein Event, das war gut zu gucken. Das war spaßig zu gucken. Und du hast auch wirklich viel Wrestling bekommen, was wir in den letzten Wochen und Monaten weniger hatten. Dafür mehr Werbung. Hier hat sich das prozentuale Verhältnis nochmal ein bisschen besser aufgehoben, muss ich sagen. Es ist trotzdem irgendwie schwierig. Also ich würde, gerade weil Cena gegen Logan Paul wirklich recht gut war und auch Rusev gegen Sheamus echt gut war, ich würde dem Ding eine 5 von 8 geben. Mhm. Und das Main Event war auch ein bisschen härter bewertet, als ich es jetzt trotzdem beim Gucken wahrgenommen habe, muss ich sagen, von mir.
Ja, ich bin bei einer 5,5. Ich finde, das war eine echt gute Show. Also für die Stimmung war geil in der Halle. Wir hatten eine schöne Stage gehabt. Du hattest wirklich gute Stimmung. Wir hatten von 6 Matches waren, ich fand 2 sehr gut mit Rusev gegen Sheamus und auch Logan Paul gegen John Cena waren sehr gut. Dann hattest du mit dem Main Event und dem Opener 2 gute Matches. Nicht so stark wie die anderen beiden, aber trotzdem noch gut. Main Event wäre auch mehr drin gewesen. Also wenn das nicht so ein bisschen bruchstückhaft gewesen wäre, wäre da auch mehr drin gewesen. Hat aber nicht geklappt. Ja, man hat ein bisschen Zeitspiel betrieben, bin ich dabei. Aber ich mag das ja manchmal auch ganz gern. Also es war natürlich auch so ein bisschen Hausshow-esque, ne, manchmal. Ne? Wir holen nochmal das Publikum mit ins Boot und wir machen nochmal Stimmung. Ne? Logan Paul schwänzelt eine halbe Stunde beim Five Nack Geschaffel um den John Cena rum, bevor er dann endlich die Faust droppt und so. Bin ich bei dir. Dass wir mal, also dafür haben wir auch einen absoluten Stinker hier auf der Card. Also Wyatts gegen Dings, gegen Street Profits war okay. Das packe ich einfach in die Okay-Schublade. Sind wir ehrlich, da werden wir nie wieder drüber sprechen. Außer vielleicht wegen Borderlands.
Vielleicht, ja. Aber es war aber vernünftig, war echt vernünftig.
Es war okay. Da kannst keinem von den beiden Teams einen Vorwurf machen. Die haben ihren Job erfüllt, haben gut Stimmung gemacht, haben gute Action gezeigt. Passt für mich, sage ich nichts gegen. Becky gegen Nikki war ein Stinker. Also, das ist ja was, wenn wir nächstes Jahr eine neue Staffel on a Pole machen, kannst du das direkt wieder mit reinnehmen.
Ja, das geht wirklich so in die Richtung, ne? Also, das ist wirklich dieses Jahr eins der schlechtesten Matches gewesen.
Ja, und das von 30.000 Zuschauern, schönen Dank.
Ja.
Und dann bleibt uns wahrscheinlich Nikki Bella auch noch länger erhalten. Ich bin gespannt. Naja. Aber ich bin bei einer 5,5. Ich finde, das war eine gute Show insgesamt. Ich habe deutlich geringeren Erwartungen drangegangen und die sind größtenteils getroffen und erfüllt worden und übertroffen worden. Fand ich in Ordnung. Und es hat auch Spaß gemacht mit euch, die dabei gewesen sind, das Ding im Live-Chat dann zu schauen, das zu kommentieren, auch wenn man merkt, meine Stimme ist angeschlagen. Ich
glaub, vielleicht sind das die 0,5 Punkte, die mir fehlen.
Vielleicht.
0,5 Bananen.
Ja, das ist die Headlock-Community. Die Headlock-Community macht alles Bananen besser.
Ja. Ganz dass einfach. Ich dich nicht wieder im Livestream aufziehen konnte. Das wäre nämlich gewesen. Und dass wir zusammen Becky Lynch gegen Nikki Bella geschnitten hätten.
Hey, das Gute ist,
live ist sowas ja auch witzig, ne?
Ja, ja.
Aber wenn du das halt alleine guckst, denkst du dir so, boah, das ist schon hart. Weil da kannst du auch keine dummen Gags drüber machen.
Kann man schon.
Ja, dann denken alle, ich bin schizophren.
Du machst ja nicht mit deinem alter Ego, das neben dir sitzt.
Und ich wechsle immer so den Stuhl, setz mich rüber und sag so, Mann, das war richtig schlecht, oder? Ja, das war echt super schlecht.
Genau. Aber du hast ja im Oktober eine neue Chance, lieber Kai, ne? Da ist ja dann Crown Jewel. Kann man sich dann auch wieder
überlegen. Stimmt, in Australien. Frühstück zum Brunch.
Ja. Stimmt, ja. Richtig, es ist ja gar nicht Saudi-Mania, es ist ja dann in Australien. Australomania.
Ja. Aussie-Mania.
Aussie-Mania, genau. Ja, wunderbar. Hab ich schon mal ganz vergessen gehabt, ja. Vollkommen korrekt. Da ist eine neue Chance. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich auch die nächste Möglichkeit sein, wo wir dann einen kleinen Livestream in den Start bringen können. Ansonsten natürlich gerne Kommentare, Hinweise, was auch immer, gern in die Kommentarspalten auf Spotify, auf YouTube natürlich und nicht zu vergessen auch auf unserem Discord unterstützen. Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften und auch wenn ihr jetzt sagt, ich habe das Geld gerade ein bisschen knapp, kein Problem, kommentieren, liken, all das hilft uns auch tatsächlich, dass uns die Maschinerie, die Algorithmen einfach besser sehen und das hilft uns deswegen. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, lasst einen Daumen da und all solche Geschichten überall. Lasst auch eine Bewertung zum Beispiel bei Spotify da. Da steuern wir zwar langsam auf die 1000 zu, da fehlen aber noch ein paar. Da geht noch ein bisschen was, sage ich mal. Und bei uns geht auch noch ein bisschen was, Kai, weil wir haben uns ja überlegt, dass wir ein Ranking jetzt zum kommenden Wochenend-Podcast machen wollen.
Ja, genau, das wollen wir so gucken. Wer könnte noch World Champion werden? Wen sehen wir da als Future Champion? Ne? Also vielleicht jetzt mit dem US-Belt kriegen wir noch Grand Slam Sami Zayn irgendwann.
Wer weiß. Also werden wir dann auf jeden Fall einmal eine ausgewählte Zahl an Talent von WWE und NXT durchgehen. Auch da erstmal die Männer, weil ansonsten sitzen wir, glaube ich, hier 6 Stunden. Wenn man jetzt NXT Männer und Frauen nimmt und WWE nochmal mit dabei, dann haben wir irgendwie 140 Talents und das ganze Ranking ist voll. Ich werde da ein bisschen was raussuchen und dann werden wir das besprechen, wer da wo, wann, wie hingehört und wen wir da zum Beispiel auch gar nicht sehen. Deswegen darüber könnt ihr euch dann im Wochenend-Podcast freuen. Mehr gibt's natürlich für Supporter und dann mache ich an der Stelle jetzt hier auch den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.